Ich habe eine Entdeckung gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr beim Bibellesen auf einen Text stoßt und meint, dass ihr den ja kennt und dann tun sich da plötzlich trotzdem Dinge auf, die ihr noch nie wahrgenommen habt? Ja, ich kenne das. Und so einen Text habe ich entdeckt. Es geht um diesen Text heute, es geht um das Johannesevangelium und zwar um das Kapitel 9. In diesem Kapitel, da geht es aus meiner Sicht um die Frage, was ist wichtig im Glauben an Christus oder an Gott? Was ist wichtig im Glauben an Christus? Jetzt kann ich nicht alle 100 Dinge nennen und vielleicht gibt es auch keine komplette Liste, was wichtig ist beim Glauben, aber es geht mir um einen bestimmten Tunnel heute oder um eine bestimmte Gasse in dieser Frage. Wenn wir in der Bibel lesen und uns mit Leuten darüber so austauschen oder selber nachdenken, dann entwickeln wir ja gewisse Glaubenssätze oder Glaubensgrundsätze, ne? Also wir haben seit ein paar Wochen jetzt die Wortlounge am Donnerstagabend um 19 Uhr. Da setzen wir uns zusammen, lesen das Lukas-Evangelium gerade durch und da tauschen wir ganz schön viel aus. Und ich bin erstaunt, wie unterschiedlich die Leute manchmal sowas beitragen und wie die Gedanken so sind. Das ist gut, aber sie sind unterschiedlich, diese Gedanken manchmal. Wir entwickeln unsere Glaubensgrundsätze, wenn wir in der Bibel lesen. Für den einen ist es zum Beispiel sehr wichtig, so oft wie möglich im Gottesdienst zu sein. Das kann man vielleicht aus der Bibel oder aus irgendwelchen Gesprächen gewinnen, diese Einsicht, dass man sagt, das ist mir im Glauben an Christus wirklich wichtig, sonntags in einer Gemeinde teilzuhaben oder teilzugeben oder auf jeden Fall zu sein. Für einen anderen ist es vielleicht wichtig, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Das sind mal so ganz praktische Glaubensgrundsätze. Und das, was ich genannt habe, das sind positive Ideen darüber, wie man den Glauben lebt. Und diesen positiven Ideen kann man aber auch eine umgekehrte Aussage oder Behauptung entgegenstellen. Ja, wer nicht jeden Tag in der Bibel liest, der kann gar nicht richtiger Christ sein. Würde natürlich niemand sagen, ist mir schon klar. Aber ich will mal ein Beispiel nennen von Glaubenssätzen, die zwei Seiten haben können. Wenn du jetzt so mal ganz kurz, ganz tief in dir gräbst, wenn das überhaupt geht, ganz kurz in Kürze, dann fallen dir sicher ganz viele solche Glaubenssätze ein. Und ich würde sogar wetten, dir fallen ganz schnell ein paar negative Glaubenssätze ein, die dir gesagt wurden in deinem Leben. Und diese Sätze, die so feststehen in uns, die sind manchmal mehr und mal weniger wichtig, aber sie stehen doch irgendwie fest. Ist ja auch klar, wir brauchen für uns Denk- und Fühlleitplanken, an denen wir unser Glaubensleben entlang bauen und orientieren. In Johannes 9, da lesen wir eine Geschichte, die total beispielhaft gläubige Leute zeigt, die manche Dinge ganz sicher wissen, aber damit scheitern. Es geht um einen Mann, der blind geboren wurde. Jesus kommt mit seinen Jüngern an diesem blinden Bettler vorbei. Als Blinder hat er gar keine andere Chance, als nur zu betteln. Arbeiten kann er nicht. Sofort stellen die Jünger eine Frage, die zwei ihrer Glaubenssätze offenbart. Die Frage lautet: Ist er blind, weil seine Eltern oder weil er gesündigt hat? Ein Glaubenssatz ist da drin verborgen und sogar zwei. Der erste Glaubenssatz ist: Der Grund für ein Unglück ist immer eine Sünde, die Gott bestraft. Das ist der erste verborgene Glaubenssatz in der Frage dieser Jünger. Und der zweite Glaubenssatz: Die Schuld kann vererbt werden von seinen Eltern an ihn. Jesus weist das ganz klar zurück und erklärt, es geht bei unglücklichen Umständen nicht um die Frage, welcher Mensch daran schuld ist, geschweige denn, ob Gott hier gestraft hat. Jesus geht diese rückwärtsgewandten Glaubenssätze einfach nicht mit. Und stattdessen ist Jesus vorwärtsgewandt und sagt: ich zeige euch, was Gott vorhat, anstatt dieser Ideen, die ihr nach hinten fragt. Die Möglichkeiten Gottes sollen an diesem Mann sichtbar werden. Jesus ist nach vorn gewandt. Und dann geht Jesus zu dem Blindgeborenen und sagt ihm, was er machen soll, um geheilt zu werden. Und der Blindgeborene wird daraufhin sehend. Das spricht sich bei den Pharisäern herum und die sind erschüttert. Pharisäer, sehr fromme Juden, die im Prinzip eine ganze Menge auch mit Jesus gemeinsam hatten, viel mit ihm diskutiert haben, denn wer sich so ähnlich und zugleich so stark unterscheidet voneinander, mit dem reibt man sich. Die Pharisäer sind erschüttert. Denn was da passiert ist, das stört ihre Glaubenswelt massivst. Sie gehen mit dem Geheilten nämlich ins Gespräch und fangen an zu diskutieren. Auch die Pharisäer diskutieren miteinander, untereinander. Der erste Glaubenssatz, und jetzt kommen wir zu den Glaubenssätzen der Pharisäer, der erste Glaubenssatz, der in ihren Augen gebrochen wurde, ist, dass man am Sabbat nicht arbeiten, also auch nicht heilen darf. Das hat Jesus aber getan. Er hat ja nicht mal etwas gemacht, er hat ihm so einen Brei aus Spucke und Dreck auf die Augen geschmiert. Aber das war Arbeit am Sabbat. Ja, also die Pharisäer sind davon überzeugt, dass Jesus, der Heiler dieses Blindgeborenen, gar nicht von Gott kommen kann, weil er nicht die göttliche Regel des Sabbats eingehalten hat. Ein Glaubenssatz. Aber einige andere Pharisäer halten dagegen und sagen, aber er hat doch ein Wunder getan. Wie kann er sich denn, wenn er Wunder tut, gegen Gott verhalten? Ja, also die stellen zumindest einen ihrer Glaubenssätze in Frage oder müssen zwei verschiedene Glaubenssätze gegeneinander abwiegen. Ja, er kommt von Gott, weil er heilt. Er kommt nicht von Gott, weil er am Sabbat heilt. Es steht Glaubenssatz gegen Glaubenssatz und es gibt eine Spaltung unter den frommen Pharisäern. Das ist so beschrieben. Denn dieser Geheilte, der immer noch bei den Pharisäern ist und befragt wird, der Geheilte, der unter göttlichem Eid immer noch befragt wird, also sie haben ihm abverlangt, vor Gott und vor uns, wir verlangen, dass du die Wahrheit sagst. Dieser Geheilte bleibt dabei, dass Jesus, der ihn geheilt hat, ein Prophet ist. Also einer, der von Gott gesandt wurde. Der lässt sich davon nicht abbringen. Und jetzt wird es wild. Die Pharisäer können das nicht akzeptieren, dass Jesus möglicherweise doch von Gott kommt und sogar als Prophet benannt und bekannt wird. Ihre Reaktion auf den Blindgeborenen, du warst ja gar nicht wirklich blind. Das ist wirklich, das sagen die zu dem. Ja, dann frag doch meine Eltern. Das machen sie. Pharisäer laden die Eltern vor. Die Eltern sagen, ja, das ist unser Sohn und der war blind geboren worden. Dann machen die Pharisäer Druck und drohen die Eltern aus der Synagoge auszuschließen. Also sagen die Eltern, also wisst ihr was, unser Sohn ist selber erwachsen, der kann für sich selber reden. Wir gehen jetzt, könnt ihr mit jemand anders weiter diskutieren. Die Pharisäer überlegen weiter, wie sie ihre Glaubenswahrheiten retten können. Ihre vorläufige Lösung? Jeder Mensch ist ein Sünder, also muss Jesus, dieser Heiler oder egal was er ist, auch ein Sünder sein. Sie versuchen also langsam, Jesus seine Kraft und seine Herkunft oder seine Sendung abzusprechen. Und um sicher zu gehen, sprechen sie ihm ganz ab, dass er ein Prophet ist, wie der Geheilte behauptet hat. Sie behaupten einfach, nein, Gott hat ihn nicht gesandt. Und an dieser Stelle bleibt der offensichtlich Geheilte dieser blindgeborene, geheilte Mann, ganz stark und sagt weiter und bleibt dabei, nein, dieser Heiler muss sehr, sehr gottesfürchtig sein, so wie der mich geheilt hat. Jetzt akzeptiert es doch endlich. Und die Abwehr der Pharisäer folgt auf dem Fuß. Du bist doch selber ein Sünder, denn du lügst uns ja immer noch hier die Taschen voll, obwohl du einen Eid vor uns und vor Gott abgelegt hast. Tja, wenn die offensichtlichen Dinge nicht akzeptiert werden können und die Argumente am Ende sind, dann wird der Mensch persönlich angegriffen. Abschließend, als für die Pharisäer überhaupt nichts mehr geht und ihnen alle Fälle davon schwimmen, werfen die ach so klugen Männer dem Geheilten an den Kopf, wie willst denn du eigentlich uns belehren? Der Gipfel des Hochmuts. Ein überhebliches Totschlagargument steht am Ende eines missglückten Versuchs, die eigenen Glaubenssätze gegen die Realität zu verteidigen. Die guten alten Glaubenssätze. Von den Pharisäern zu uns. Es tut uns gut, immer wieder mal unsere guten alten Glaubenssätze zu überprüfen. Zurück zu den Pharisäern und zu dem Geheilten. Nach diesem Drama, das diese Menschen da miteinander durchmachen, passiert dann eigentlich das Wichtige. Der Geheilte, der vorher blind war, lernt den Heiler erst richtig kennen. Denn gesehen hat er diesen Heiler noch nie. Er war ja blind, als Jesus zu ihm kam. Und dann ging er blind weg von diesem Heiler mit dem Brei auf den Augen und wusch ihn sich im Teich Siloa ab. Dann konnte er sehen, aber er wusste nicht, wer dieser Jesus ist. Wer hatte ihn geheilt? Er konnte ihn gar nicht identifizieren. Und jetzt lese ich den Text am Ende dieses Kapitels. Ich habe nämlich alles bisher erzählt, was in diesem Kapitel passiert. Ihr habt es vielleicht schon erraten. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist. Erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden, und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Und darum bleibt eure Schuld bestehen. Ja, ich lasse mal den Text so stehen. Ich habe alles auf eine Folie gemacht, damit ihr immer noch mal gucken könnt, wenn ihr wollt. An dieser ganzen Geschichte wird eins deutlich. Jesus ist etwas daran gelegen, dass du ihm vertraust. Seine Frage ist, glaubst du an den Menschensohn, der bereit war, dich zu heilen? Da kann man Glaubenssätze diskutieren, wie man will. Das ist die Frage Jesu. Glaubst du an den Menschensohn? Jesus ist etwas daran gelegen, dass du ihm vertraust. Gottes Kraft soll an dir wirksam werden. Dafür ist Jesus gekommen. Dieser Geheilte, der hat vom Menschensohn keine Ahnung. Der weiß gar nicht, der weiß nicht mal, dass er von ihm geheilt wurde. Er weiß nicht, wer Jesus ist, wer dieser Mann ist, der gerade jetzt mit ihm redet, außer dass Gottes Kraft irgendwie durch diesen Mann an ihm gewirkt hat. Das ist das, was der Geheilte weiß. Mehr nicht. Und darum glaubt er, weil Gottes Kraft an ihm gewirkt hat. Dieser Mann, dieser Geheilte, der hat keine Glaubenssätze, die zu dem passen müssen, was Jesus tut. Er vertraut Jesus einfach. Und deswegen wird er nicht nur in Wirklichkeit ein Sehender, sondern er erkennt zum ersten Mal die Größe Gottes in seinem Leben und in dieser Welt. Das überwältigt ihn, er glaubt. Jesus sagt in diesem zweiten Teil dieses Textes hier, durch mich vollzieht sich ein Gericht. Man kann auch anders formulieren, also ein Gericht hat es gegeben und das vollzieht sich jetzt. Mit anderen Worten, ein göttlicher Beschluss, der schon besteht, der wird durchgesetzt, wenn ich, Jesus, bei euch bin. Ein göttlicher Beschluss wird durchgesetzt, wenn ich bei euch bin. Blinde sollen sehen und Sehende sollen blind werden. Und das macht Jesus in dieser Geschichte. Und das ist alles, was er in diesem Abschnitt macht. Jesus richtet nicht über Sünde. Jesus entscheidet auch kein Strafmaß. Das ist ja das, was er gegen die Jünger am Anfang abwehrt, ja, dass er sagt, Leute, es geht hier nicht um Sünde. Geht auch nicht darum, dass dafür jemand bestraft wird mit diesem Unglück des Blindgeborenen. Sondern Jesus führt einen Blinden zum Sehen und er heißt ihn im Glauben willkommen. Aber auf der anderen Seite stellt er auch den Glauben der Leute in Frage, die über sich selber meinen, dass sie alles ganz klar sehen und sicher wüssten und auf der richtigen Seite stehen. Die Sehenden, die blind werden sollen. Es vollzieht sich mit Jesus ein Gericht an ihnen. Es ist der Beschluss Gottes, dass diesen Sehenden ihre eigentliche Blindheit gezeigt wird. Sind wir etwa blind? Fragen sie. Ja. Willst du uns sagen, dass wir blind sind? So könnte man die Frage stellen, also hochmütig. Oder man könnte sie auch demütig stellen oder verstehen. Ach, sind wir blind? Wie auch immer, wir haben leider nicht in der Bibel die Regieanweisung, ob die Pharisäer es demütig oder hochmütig sagen sollen. Klammer zu. Aber es vollzieht sich zumindest an denen ein Gericht, die meinen, dass sie die Sehenden sind. Die Pharisäer in dieser Geschichte wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dem Geheilten ernsthaft zuzuhören und Jesus anzuerkennen. Den Schritt können sie nicht gehen. Und darin besteht ihre Schuld, dass sie die Möglichkeit im Keim ersticken, dass Gott an sie neu herantreten kann. Das ist das, von dem Jesus sagt, eure Schuld bleibt bestehen. Dass sie nicht Gott an sich ranlassen. Die Möglichkeit, dass Gott zu ihnen neu kommen kann und vielleicht sogar Glaubenssätze über den Haufen werfen könnte, das können sie nicht haben. Sie halten ihre Finsternis für Licht und lassen sich nicht von Jesus ins Vertrauen rufen. Und hier haben wir den Knackpunkt der Geschichte. Jesus ruft dich nicht in eine Sicherheit aus Glaubenssätzen hinein, die wir uns vielleicht aus der Bibel oder aus Traditionen zusammenbasteln, die wir mit Bibel und Traditionen stützen, sondern Jesus ruft dich ins Vertrauen zu ihm. Und das ist der Grund und Boden von Glaube. Bibel und Tradition sind gut. Ja, aber sie sind, und ich sage es mal ein bisschen spitz, sie sind auch nur der Wegbegleiter hin zu Christus. Halte es mit dem Glauben lieber wie der Blindgeborene. Solange dir klar ist, dass du Gott nicht erkennen kannst, außer in Christus, kann Jesus dich überhaupt ins Licht führen. Wenn du bereit bleibst für erhellende Kronleuchter, die dir aufgehen, dann wird dein Glaube sich entwickeln. Solange du aber denkst, dass du fertig bist und alles weißt und dich deswegen nicht bewegen musst, wirst du nicht aus der Dunkelheit geführt werden können. Das Ganze hat eine sehr tröstliche Seite, finde ich. Egal wie klein dein Glaube ist, egal wie klein du dich gerade fühlst oder wie verloren oder hoffnungslos oder im Glauben am Boden oder weit weg von Gott, Egal wie unzulänglich und unfertig für dich dein Glaube ist, wie frisch oder jung, Jesus wird dich weiterführen. Er ruft dich ins Vertrauen. Jesus ist nämlich nicht nur für die Leute da, von denen du denkst, dass sie so tolle Glaubensvorbilder sind. Jesus ist nicht nur für die da, von denen du meinst, ach, so stark würde ich gerne glauben. Glaub mir mal, auch diese Leute haben tiefe, tiefe Täler in ihrem Glauben durchgangen oder gehen es vielleicht gerade, obwohl du es nicht siehst. Jesus ist für jeden da, der aufrichtig fragt. Jesus ist für jeden da, bei dem ich bereit bin, das Fragezeichen, die großen Fragezeichen meines Lebens und auch seines Daseins und seiner Lehren, diese großen Fragezeichen hinzustellen und zu sagen, ich muss diese Fragen stellen, Jesus. Fragen sind Jesus lieber als Bekenntnisse und feste Glaubenssätze, behaupte ich jetzt mal. Aber warum behaupte ich das? Auf eine Frage kann Jesus antworten. Aber ein fragloser Glaube, der alles schon zu wissen meint, der verbaut Jesus neue Wege. Das ist wirklich die trostvolle Seite an dieser, an diesem Thema. Jesus nimmt mich weiter mit und lässt auch manchmal Dinge offen, die ich zu fragen habe. Aber ich bin damit nicht alleine. Er bleibt dabei. Aber am Ende spüre ich auch noch so einen Knuff in meiner eigenen Seite, und zwar keinen freundschaftlichen, sondern einen, der mich erinnern soll. Auch ich sollte meine Glaubenssätze nicht für zu wichtig halten und damit den Weg Gottes zu anderen verbauen. Wo bremse ich durch meine Glaubenssätze vielleicht jemanden aus oder verhindere Glauben und Jesus Vertrauen? Gott will nicht, dass wir uns mit Glaubensnormen selbst oder gegenseitig quälen, sondern dass wir uns gemeinsam aufmachen zu ihm, zum Beispiel im Abendmahl. Dass wir uns zu ihm aufmachen, so wie wir sind, in Demut und in Offenheit ihm gegenüber, sodass wir im Vertrauen gemeinsam sagen können, Herr, wirke doch du mit deiner Kraft an uns. Tu das, wozu du gesandt bist zu uns und heile uns mit deiner Kraft. Amen.